Liebe Frau Schröder, ich habe mich sehr gefreut, wie Sie das alles hier arrangieren. Ich denke noch, wie das letzte Mal hier sein durfte in diesem Kreis. Das ist schön, dass Sie auch dieses Interesse haben. Gerade wie wir dieses Lied gesungen haben, da dachte ich, aus allen unseren Gesangbüchern ist das rausgeflogen. Offenbar sieht man das heute nicht mehr als notwendig an, dass man der bedrängten Mitchristen gedenkt. Und dabei ist überall in der Welt das Leiden der Christen so groß. Und zwar durch alle Jahrhunderte hindurch. Für mich war es als junger Pfarrer ganz interessant, wie ich das auf einmal festgestellt habe. Man hat ja etwas geahnt mit dem Ostblock. Und je mehr man das untersucht hat, was da drüben passiert, ich wurde in die Arbeit von Licht im Osten hineingerufen, hat mich das beeindruckt. Die Begegnung mit diesen mutigen Christen da drüben, die unter ganz schweren Widerständen in Bulgarien, Rumänien, in der Sowjetunion ihren Dienst getan haben, die dann jahrelang im Straflager waren. Oft durften sie gar nicht über ihre Erfahrungen sprechen. Und wenn man dann in der Heimatkirche davon gesprochen hat, haben viele gesagt, ach, du bist ein kalter Krieger. Das ist doch bloß politisch, was du hier sagst. In Russland gibt es doch keine Christenverfolgung. Es wurde ja immer wieder geleugnet. Und selbst ein solcher Mann wie Martin Niemüller hat dem lutherischen Pastor Bachmann, der ihn in Moskau aufgesucht, gesagt hat, ich möchte Sie nicht treffen. Der hat ihm nur erzählen wollen, durch welche Leiden Sie mit den lutherischen Gemeinden in Russland gehen. Er war für ihn nicht zu sprechen. Und das ist eine erschütternde Sache, wenn wir sie abweisen und nicht zur Kenntnis nehmen, durch welche Tiefen sie gehen. Und für Sie ist es ganz wichtig, die größte Sache, die Sie tun können, die Fürbitte, weil das entscheidend ist, dass Gott hinter seiner bedrängten Gemeinde steht, weil Jesus einen Sieg daraus macht, ganz besonders in unseren Tagen. Nun haben Sie ja auch in den letzten Wochen immer wieder im Fernsehen und in den Nachrichten gehört, wie der arabische Frühling große Umwälzungen bringt. Das waren ja tolle Bilder, was man da gesehen hat, wie plötzlich der Gaddafi gestürzt wird und wie der Mubarak gestürzt wird, auf dem Tahrirplatz die großen Demonstrationen. Und viele Leute waren begeistert. Ich erinnere mich, dass einst, als der Schah von Persien gestürzt wurde und Khomeini nach Persien gereist ist, viele Mitchristen gesagt haben, guck mal, jetzt kommt die Demokratie. Ich möchte in ähnlicher Weise Ihnen sagen, ich fürchte das Allerschlimmste für den arabischen Frühling. Das Allerschlimmste. Liebe Freunde in Ägypten, die eine ganz große Sozialarbeit tun, die Maggie Gobran, die 50 große Kindertagesstätten in den Slums, in den Elendsquartieren von Kairo betreibt, die hat schon vor Jahren gesagt, wenn Mubarak fällt, dann gnade uns Gott. Wir haben keine Hoffnung mehr von Menschen. Denn die Moslembrüder bilden die Mehrheit in Ägypten. Und die Moslembrüder sind die bestorganisierteste Islamtruppe. Und man erwartet, dass sie bei den Wahlen 70% bekommen. Und die Moslembrüder sind die Eltern von Al-Qaida. Dann wissen Sie alles. Und von Taliban. Das sind die, die auf ihren großen Moslemschulen und den großen Universitäten diese Pläne ausgeheckt haben, wie man den Krieg, den Dschihad, den Heiligen Krieg führen muss. Und wir müssen jetzt zuerst einmal zur Kenntnis nehmen, dass unsere Schwestern und Brüder in Ägypten in ganz, ganz großer Not sind. Sie haben mitdemonstriert auf dem Tahrirplatz. Und die Muslime haben gesehen, dass die Christen auch für Freiheit sind. Aber schon dort ist es ganz früh in den ersten Demonstrationen ausgebrochen, dass plötzlich die Gewalt der muslimischen Demonstranten sich gegen Christen gerichtet hat. Sie sind schon bisher sehr schwer bedrängt gewesen. Es gibt in Ägypten etwa 20% der Bevölkerung sind Christen. Es sind koptische Christen. Das ist uns immer ein wenig überraschend, die Trachten, die diese koptischen Priester haben. Aber ich darf Ihnen sagen, es sind evangelikale Kopten. Dort ist das Evangelium ganz weit verbreitet. Und ich hätte Sie jetzt gern mitgenommen, hinter diesen großen Müllvierteln, nennt man sie. In Ägypten gibt es keine öffentliche Müllabfuhr. Für 18 Millionen Menschen, Die Ärmsten der Ägypter holen den ganzen Müll ab. Und dann sitzen sie da mit Frauen und Kindern und streichen das Papier glatt und dann suchen sie die Flaschen raus und lösen die ein, die Altmaterialverwertung. Und da stinkt es und da riecht es von den Abfällen. Und die Kinder haben alle Ausschläge in den Händen. Die ärmsten der Armen sind diese koptischen Christen, die auch von den Muslimen so behandelt werden. Es ist eine große Not, dass die jungen Mädchen in die arabischen Häuser geholt werden und viele werden auch dort vergewaltigt in den islamischen Familien. Aber dort, wo die Müllviertel sind, wo diese schreckliche Wolke von Gestank drüber hängt, dort sind große Höhlen. Und in diesen Höhlen versammeln sie sich zum Gottesdienst. 5.000, 6.000, 9.000 Leute. Evangelisationen, wo sie ihre Freude dran hätten. Eine Gemeinde, die mit Jesus lebt und die ist heute in ganz, ganz großer existenzieller Bedrohung. Diese Kopten von Ägypten haben eine ganz starke Evangeliumsbewegung in dem Land angestoßen. Die Maggie Gobran mit ihren Müllkindern, die sie dort sammelt in den Kindertagesstätten. Das Erste, was sie den Kindern schenkt, ist eine Bibel. Und das müssen sie wissen. Diese Mitchristen sind in großer Not. Wir haben am Tahrirplatz, wo die großen Demonstrationen waren, eine große evangelische Kirche mit mehreren tausend Sitzplätzen. Die ist sonntags voll. Und da sitzen sie, Rechtsanwälte, Ärzte, Professoren, alles evangelische Christen aus der großen Missionsbewegung der presbyterianischen Mission, dort gegenüber vom Ägyptischen Museum. Und heute sind sie alle in großer Not, weil die Muslime ihnen das Recht bestreiten. Und das haben Sie in den Bildern gesehen. Oft wird es ja von unseren Zeitungen noch unterdrückt, dass sogar mehrere große, alte, ehrwürdige Kirchen jetzt schon niedergebrannt sind, bevor die neue Islamregierung in Macht ist. Und was in Aswan sich jetzt zugetragen hat, da haben die Kopten schon lange eine große Kirche gebaut, eine große Kirche, und die wurde jetzt angezündet. Und die islamischen Demonstranten haben verhindert, dass die Feuerwehr überhaupt in den Brandplatz fahren konnte. Und das ganze Bauwerk ist vernichtet. Bei uns nur kurz am Rand erwähnt in den Zeitungen. Wieder jedes Recht. Und sie sind rechtlos geworden über Nacht. Das ist der arabische Frühling in Ägypten. Und das macht uns große Not, denn wir haben es ähnlich erlebt, dass die Schau des Westens ein wenig parteiisch ist. Im Irak war es genauso. Der Herrscher im Irak, ob er uns sympathisch ist oder nicht, er war säkular, weltlich und stand zwischen den Religionen. Und die Christen hatten einen großen Freiraum, den sie jetzt verloren haben. Wenn die Amerikaner aus dem Irak abziehen, ist für die Christen im Irak nicht mehr möglich, dort zu bleiben. Die Muslime haben ihnen erklärt, dass sie alle vertrieben werden. Und zwar gibt es in der arabischen Welt immer eine sehr schnelle Gleichsetzung. Die Amerikaner haben den Krieg begonnen und das sind Christen und ihr seid Christen, also seid ihr die Kollaborateure der Amerikaner. Und dann werden sie aus dem Land gewiesen. Viele, viele lagern jetzt an den Grenzen von Jordanien, weil sie keine Zukunft mehr sehen im Irak. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. In der Bundesregierung bei uns hat man erkannt, wir müssen mindestens 10.000 Christen aus dem Irak aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu kommt. Wir nehmen aus aller Welt Flüchtlinge auf, aber dass wir unsere Christenbrüder aus dem Irak aufnehmen, das wäre unsere vordringlichste Aufgabe in dieser Situation, dass wir das erkennen und sagen, sie sind in einer großen Not, sie sind bedrängt, sie dürfen ihre Gottesdienste nicht mehr halten. Wissen Sie, im Islam gibt es keine Rechte für Minderheiten. Gibt es nicht. Es gibt auch im Islam keine Toleranz. Das gibt es im Islam nur, wo der Islam eine Minderheit ist. Aber sobald der Islam in der Mehrheit eines Volkes ist, haben die Minderheiten keine Rechte mehr. Das kommt aus dem Koran. Weil im Koran es gar keine Möglichkeit gibt, etwas anderes. Es gibt nur das Haus des Islam. oder das Haus des Krieges. Und wer nicht zum Islam gehört, der gehört zum Haus des Krieges. Und jetzt ist es unterschiedlich. Es gibt viele tolerante Muslime, das werden Sie bei Ihnen kennenlernen. Sogar die meisten Muslime, die wir hier kennen, auch die Türken, sind sehr duldsame Leute. Und sie kümmern sich nicht darum, was im Koran drin steht. Aber im Koran steht es eben doch sehr scharf drin. Und das ist eine große Not, wenn die Islamisten das denn in ganzer Härte anwenden. Und das ist eine ganz große Bedrohung für diese Christen, die dort leben. Viele von ihnen haben sich in Jahrhunderten behauptet als kleine Minderheit. Das haben wir in Syrien erlebt. Das haben wir auch erlebt etwa im Libanon, wo die Christen sich ihren Raum immer haben in den Jahrhunderten erkämpfen müssen und bekämpft wurden von den Muslimen. Es gibt im Islam ein Fremdwort, das heißt Dhimmi. Dhimmi ist der Status der Leute, die nicht Muslime sind. Das betrifft die Christen und die Juden. Sie haben nur für beschränkte Zeit eine Duldung. Wie lang, weiß man nicht. Sie müssen jederzeit sich den Kontrollen unterwerfen, die die islamische Mehrheit über sie hat. Sie dürfen keine Waffen haben in ihren Häusern. Und jederzeit sind die Duldungsrechte widerruflich. Und das muss man einfach wissen, wie die Situation der Christen dort ist. Und jetzt hilft nur noch das Beten. Dass unser Herr kann viel bewegen in Ägypten. Und gerade diese mutigen Christen, die so viel gewagt haben, dass der Herr die erhält. Wir haben ja verfolgt, wie es in Libyen ging mit dem Krieg. In Libyen auch, wo Gaddafi gestürzt wurde. Ich traf jetzt einen Ägypter. Und wissen Sie, was er mir gesagt hat? In den ersten Tagen des Krieges in Libyen war die Grenze unbesetzt. Und wir haben 50.000 arabische Bibeln nach Libyen rübergebracht. Dafür will ich beten. Herr, lass du doch eine Frucht aufgehen. In Libyen war es noch nie möglich, das Evangelium frei zu verkünden. Und dass da gleich Ägypter da waren, die gewusst haben, wir nutzen die Freiheit. Solche Dinge wollen wir ja nicht schriftlich publizieren, weil da sonst wieder die falschen Wächter auf den Plan ruft. Aber Sie als Beter müssen das wissen. Die Ägypter, die ägyptischen Christen haben sofort begriffen, wenn da die Grenze kurz unbesetzt ist, dann benutzen wir das, damit das Wort Gottes hinüberkommt und Raum gewinnt. Es ist ja überhaupt interessant, was in den letzten Jahren in Nordafrika geschehen ist. Wir kennen eigentlich wenig Missionsberichte aus Nordafrika, weil das ja gar nie möglich war, dass man dort durch Missionare arbeiten durfte. Es gibt ja Missionen wie die Nordafrika-Mission, sehr kleine Missionen, die einen beschränkten Dienst tun. Aber es war nicht möglich, dort zu wirken. Libyen war das verschlossenste Land. War vor Jahren einmal dabei in England, wie ein Koreaner als Ingenieur nach Libyen entsandt wurde, der natürlich nur verdeckt arbeiten konnte über seinen Beruf. Und da waren all die Missionen beieinander und man hat mit ihm gebetet und hat ihn dann ausgesandt in dieses Land. Mutige Leute, die in ein so verschlossenes Land hineingegangen sind. Aber es ist ganz wunderbar, wie auch im benachbarten Algerien die Zahl der Christen in den letzten Jahren gewachsen ist. Wie ist das überhaupt passiert? Algerien ist ein islamisches Land. Wie kann das überhaupt passieren? Wie kommt das Evangelium dorthin? Gott benutzt manche Dinge. Da war eine Gruppe, die haben sich überlegt, wie man in Algerien das Zeugnis von Jesus weitergeben kann. Und dann haben sie den Jesus-Film genommen. Sie kennen doch den Jesus-Film. Nach dem Lukas-Evangelium, den eindrücklichen Jesus-Film, der mit der Kreuzigung endet, der ganz den Wortlaut der Bibel hat, und haben den mit einer Ausgabe in arabischer Sprache und mit französischer Sprache, so wie in Algerien besprochen wird, haben den mit einem Boot bei Nacht über das Mittelmeer an der Grenze schmuggeln wollen. So wie man früher in den Ostblock Bibeln geschmuggelt hat. Und dann sind sie an die Küste gegangen, wo kein Militär war, und haben das in einer Höhle versteckt. Und wie sie ein paar Tage später kamen und diese Filme, sie hatten 1000 Kopien dort versteckt, wie sie die wiederholen wollen, diese Jesus-Filme, waren die alle nimmer da. Jetzt hat offenbar die jemand gefunden. Oh, da war der Schrecken groß. Aber wenige Monate später hat unser Herr was ganz anderes gemacht. In allen Videotheken in Algerien war plötzlich der Jesus-Film da. Und den haben die Videotheksbesitzer haben den noch kopiert Und so ist überall in Algerien, offenbar haben die Kontrolleure des Islam gar nicht gemerkt, was da abläuft. Überall lief der Jesusfilm. Und unzählige haben Jesus angenommen, weil die Gestalt von Jesus eine ganz große Bedeutung für Muslime hat. Und das müssen Sie immer wissen. Bitte diskutieren Sie nie mit anderen Religionen über Fehler in der Religion. Das dürfen Sie nie tun. Auch nie den Koran schlecht machen. Sie wissen ja, dass Muslime das als die schlimmste Beleidigung ansehen. Auch nie ein Wort gegen Mohammed. Das brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen doch nicht, das andere schlecht zu machen. Sondern erzählen Sie einem Muslim einfach, was Ihnen Jesus bedeutet. Erzählen Sie ihm, wie Sie geborgen sind in Jesus und wenn Sie sterben und wie er Ihnen die Schuld vergibt und wie Sie wissen, dass er lebt und auferstanden ist. Sie ahnen nicht, was in den Herzen der Muslimen abläuft, auch ihrer türkischen Nachbarn, wenn sie ihnen von Jesus erzählen, weil ein ganz großer Hunger da ist. Und die Muslime, die haben viele Gesetze und Verordnungen, aber sie kennen keine Sündenvergebung. Sie kennen überhaupt auch die Last der Sünde gar nicht richtig. Das ist in ganzen islamischen Religionen wie verschleiert. Und wenn das plötzlich aufbricht und die zu Ihnen sagen, aber Sie sind doch ein guter Mensch, dann sagen Sie bitte gleich, nein, nein, wenn Sie mein Herz kennen würden, wie ich von bösen Gedanken beherrscht bin, aber ich bin so froh, dass Jesus meine Schuld wegnimmt. Da haben Sie das Größte gesagt, müssen Sie gar nichts von anderen Religionen schlecht machen. Und das ist in Algerien passiert, das ist auch in Libyen passiert. Selbst in dem ganz islamischen Staat Mauretanien gibt es eine Christengemeinde. Das kann man überhaupt nicht verstehen, wo das doch so verboten ist. Und wir wissen doch, wie das unser Herr oft machen kann. Das ist für uns eine ganz große Ermutigung. Für die Muslime ist es ja so, etwa auch wenn sie bei uns leben, gar keine Schwierigkeit, mit Christen zusammenzuleben. Denn sie achten die Christen mehr als die Atheisten. Muslime haben am meisten Angst vor den Gottlosen. Und bei den Christen und bei den Juden, sagen sie, die haben ja auch das Buch und das achten Sie schon sehr, aber die Lage wird in allen Islamländern immer ganz arg schwierig, wenn ein Muslim Christ wird. Denn es steht im Koran geschrieben, wenn ein Muslim abfällt vom Glauben, das ist also, wenn er Christ wird, muss er getötet werden. Er muss getötet werden. Jetzt ist wieder die Frage, die Muslime, die wir kennen, sind meist sehr tolerant. Das müssen Sie immer wissen. Im Islam gibt es sehr viele liebe Leute und sehr viele tolerante Leute. Aber wenn die Radikalen die Herrschaft bekommen und wenn die Scharia, das islamische Gesetz, angewandt wird, dann ist es ganz furchtbar. Und wir haben diese schreckliche Not heute im Iran. Mit dem Religionsführer Khomeini ist es im Iran so geworden, dass sogar all die religiösen Gesetze der Scharia Staatsgesetz wurden. Und wenn das herauskommt, dass einer Christ geworden ist, dann wird er eingesperrt. Und das Schlimmste ist, dass er noch monatelang in den Gefängnissen gefoltert wird. Und immer wird er gefragt, willst du nicht widerrufen? Und welche Torturen dort unsere Brüder und Schwestern durchmachen müssen, das können Sie ahnen. Und dann am Ende noch der Tod. Aber das Schlimmste ist, diese Folter, deren Sie oft monatelang, der Sie ausgesetzt sind über Monate hinweg, im Iran und in ganz vielen islamischen Staaten unserer Welt. Das gilt etwa auch für Afghanistan, wo sich die Jesusgemeinde nur im Untergrund treffen kann. Das ist so furchtbar, diese Folter, diese Qual, dieser Gewissensdruck. Ich sprach vor ein paar Monaten mit einem Iraner, der hier im Westen lebt, geflohen ist aus dem Iran und hier die iranischen Christen betreut, die im Westen sind. Und er erzählte mir, dass er eine ganze Reihe Iraner auf dem Frankfurter Flughafen in der Toilette am Wasserhahn getauft hat. Wie die gehört haben, du bist Iraner und du bist Christ, kannst du mich taufen? Denn es sind ganz viele Muslime, die sagen, wir wollen doch mit diesem Islam nichts mehr zu tun haben, der so brutal umgeht mit andersdenkenden Menschen. Und dann lassen sie sich taufen, weil sie es nicht öffentlich machen können im Iran. Und sagen, wir wollen nichts mehr mit dieser Religion zu tun haben. Und das hat mich ganz tief beeindruckt. Wie er das uns erzählt hat, welch eine Not dort aufgebrochen ist. Und jetzt wollen wir nur beten, dass doch mehr von dieser Erkenntnis von Christus durchbricht. Denn das ist doch wichtig, dass Menschen die Vatergüte Gottes kennenlernen und die Erlösung, die in Jesus geschehen ist und dass Christus bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Es gibt ja eine Christengemeinde im Iran, die einen ganz schweren Stand hat. Aber das Schlimmste ist eben immer wieder, wenn ein Muslim Christ wird, dann ist der Alarmzustand da und dann ist eine ganz große Bedrohung da. Und was mich immer wieder beeindruckt, dass so viele Muslime heute, sicher, es sind kleine Zahlen, aber es sind doch wieder auch sehr viele Zahlen, ich sage immer so viel wie noch nie in der Geschichte des Islam, heute Jesus Christus annehmen. In ganz verschiedenen Ländern der Erde. In Afghanistan, in Pakistan, im Iran. Und wenn sie die fragen und sagen, ja, warum bist du denn Christ geworden? Gell, unsere Gottesdienste waren so, nö. Gottesdienste haben mich nicht beeindruckt. Aber unsere Lieder, nein, sagen die, uns, die Lieder haben mich auch nicht beeindruckt. Ja, waren wir so tolle Leute? Sagen auch, nein, mit Christen, die haben auch alle Ecken und Kanten. Ja, warum bist du denn Christ geworden? Wegen Christus. Und wenn wir das erste Mal von Jesus gehört haben, da ist ein Heimweh in unserem Leben aufgebrochen. Und wir haben keine Ruhe mehr gefunden und wir haben dann schließlich ein Neues Testament erhalten. Und dann mussten wir uns diesem Jesus mit Haut und Haar verschreiben. Und das ist das Wunderbare wieder für uns in der Gemeinde. Ich habe heute in Ihrer Zeitung gelesen, der Karlsruher Zeitung, dass in der Synode in Herrn Alp gesagt wurde, das Vorbild der Christen sei der Grund, warum Leute aus der Welt zum Glauben kommen. Sagen, nein, nicht unser Vorbild. Unser Zeugnis von Jesus. Und Jesus hat uns das Zeugnis aufgetragen. Wir müssen gar nichts argumentieren. Zeugnis heißt was? Erzählen. Wie der Zeuge sagt, vor Gericht so und so war es. Und das habe ich erlebt und das kann ich mit meinem Leben bezeugen. Ich habe Jesus entdeckt und er ist der Sohn Gottes. Und dieses Zeugnis ist heute da und dieses Zeugnis läuft um die Welt. Im erfolgreichsten Moslemland der Erde, das Indonesien, gibt es über 200 Millionen Muslime. Nirgendwo in der Welt gibt es sonst so viele Muslime wie in Indonesien. Bekehren sich jedes Jahr 30.000 Muslime auf der Insel Java. Obwohl jeder von ihnen Verfolgung erleidet. Er fliegt aus der Familie raus. Er darf nie mehr seine Eltern besuchen. Er verliert seinen Beruf. Der Vater zündet ihm vielleicht noch sein Wohnhaus an. Und er sagt, und ich habe alles gewonnen, ich habe Jesus gewonnen. Und das muss uns wieder auf die Spur bringen, was unsere Verkündigung ist, unser Zeugnis. Das haben wir oft vergessen, das, was uns trägt im Leben und im Sterben, dass wir Jesus, unseren Herrn, haben. In diesen Tagen, wir waren unterwegs in Norddeutschland und da hat mir eine Frau erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist. Wissen Sie, ich war ja auch immer in der Kirchengemeinde. Aber da war eine Evangelisation und da habe ich das erste Mal begriffen, man muss Jesus mit einem persönlichen Entscheidungsentschluss ergreifen und sein Leben ihm verschreiben. Er sagt, und da strömte die Freude in mein Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das wieder entdecken für uns. Das ist das Wichtigste, Jesus Christus zu verkünden und Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinführen, dass sie ihn entdecken und bei ihm bleiben. Ich möchte jetzt nicht heute mit Ihnen alle Länder durchgehen, aber es ist doch noch wert, dass wir das wenigstens erwähnen. Im Südsudan, Sudan ist flächenmäßig, meine ich, das größte Land von Afrika. In diesem Sudan, das liegt südlich von Ägypten, in diesem Sudan, war jetzt 30 Jahre Bürgerkrieg. 2,5 Millionen Christen sind umgekommen. Von den Südstaaten bis jetzt endlich durch die Vermittlung der UNO einen eigenen Staat bekommen konnten. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und wir wollen auch dafür beten, dass diese Christen im Südsudan, dort einen Staat aufbauen können. So etwas Armes kann man sich gar nicht vorstellen. Der Südsudan, das ist im Grund heiße Steppe Juba ist die Hauptstadt, und dass unsere Christenbrüder, die in einem solchen Eifer leben, in einer solchen Hingabe, die 30 Jahre keine Schulen mehr gehabt haben, weil keine Schule mehr geöffnet war. Da ist ein ganzes Volk wie ausgetrocknet. Die Kinder haben immer schreiben und lesen gelernt. Dass in diesem Südsudan jetzt endlich nach der langen Beherrschung durch die Muslime auch etwas Neues geschehen kann. Wir hatten durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder sehr viel Beziehungen in den Südsudan. Ein Enkel von mir war auch ein Jahr noch dort nach dem Abitur und hat ein Krankenhaus mit aufgebaut. Das ist was ganz Wunderbares. Wir freuen uns, dass jetzt vermehrt auch Leute unseres Dienstes, christliche Fachkräfte, international dort Dienst tun und den einheimischen Christen beim Aufbau ihres Landes beistehen. Da ist Raum geschaffen und endlich Freiheit, das Evangelium zu leben und Christus zu dienen. Wir waren jetzt gerade gestern bei diesem Märtyrerkongress auf dem Schönblick, meine Frau und ich. Ich hatte dort eine Bibelarbeit zu halten, und da sprachen an diesem Vormittag zwei Pakistanis, führende Christen aus diesem Land. Und wir waren so betroffen, weil wir das alles nicht wussten. Pakistan schien uns immer noch ein demokratischer Staat zu sein. Wir waren selber mehrfach dort. Wir hatten Missionsmitarbeiter dort in Pakistan. Aber durch diesen Krieg in Afghanistan ist leider der radikale Islamismus immer stärker geworden in diesem Pakistan. Und die haben so erschütternde Geschichten uns erzählt, wie die Christen heute dort leben. Und zwar ist in Pakistan, ich wusste das alles nicht, in den letzten Jahren das Scharia-Gericht eingeführt worden. Das läuft einfach nebeneinander her. Von der Kolonialzeit, der Engländer her, ist das englische Recht noch da, das ist der Gerichtshof, aber daneben läuft das Scharia-Gericht. Und wer bei dem Scharia-Gericht klagt, der muss dieses Urteil akzeptieren, und es gibt keinen Einspruch, dass man nochmal Berufung einlegen kann. Im Scharia-Gesetz fällen diese muslimischen Richter ein endgültiges Gericht. Und jetzt ist ganz furchtbar, dass wenn einer seinen Nachbarn loswerden will, bloß weil er ihn nicht leiden kann, dann zeigt er ihn beim Scharia-Gericht an und sagt, der hat den Propheten gelästert. Und dann kommt zur Verhandlung, da wird nicht nach unserer westlichen Gerichtsbarkeit verhandelt, sondern wird gesagt, ja, wie will da einer beweisen, dass er das nicht gemacht hat? Dann ist er hoffnungslos dem ausgeliefert. Und dann haben sie erschütternde Fälle erzählt, was alles sich zugetragen hat. Einer hat ein Haus gekauft von einem Muslim, hat den Kaufpreis bezahlt, und am nächsten Tag kamen die Muslime und sagten, gib uns das Haus her, das ist ein Muslimhaus. Er sagt, ich habe alles bezahlt. Und dann musste er fliehen um sein Leben und alles zurücklassen, weil es keine Stelle des Rechts mehr gab, an die er sich wenden konnte. Aber wie ist dann mit den Christen? Ja, natürlich mit den Arbeitsplätzen. Das ist ein großes Problem in Pakistan. Die Politik der Vereinten Nationen hat Pakistan gesagt, ihr müsst auch was für die Minderheiten tun. Gut, dann haben die Pakistanis gesagt, jetzt schreiben wir Arbeitsplätze für die Christen aus. Und da wird inseriert in der Zeitung, das sind Arbeitsplätze nur für die Christen. Meist sind es Arbeitsplätze, wo es mit Dreck zu tun hat. Die Christen sind in Pakistan bekannt als die Koteimerlehrer. Die haben keine Wasserspülung. Und die Christen sind die, die an den Moslemhäusern die Koteimer holen und die entsorgen. Aber wenn diese Arbeitsplätze ausgeschrieben werden, dann heißt $300 zu zahlen, $500, da sitzen überall korrupte Beamte drin, und die Christen können schon diesen Preis gar nicht bezahlen, damit sie diesen Job überhaupt kriegen. Es ist eine ganz große Not, dass sie in Pakistan keine Möglichkeit mehr haben zu leben. Erschütternde Geschichten haben sie erzählt von christlichen Mädchen, die in den Moslemhäusern vergewaltigt werden. Wir haben sie dann gefragt, ja, wie ist denn das? Wo steht denn das im Koran, dass man das tun darf? Dann sagten die, das steht in der Sunna. Das wird erzählt, dass der Prophet das getan hat. Und was der Prophet getan hat, das dürfen wir heute auch tun. Und dann ist das das Recht, das dort gilt. Sie haben uns Bilder gezeigt von niedergebrannten Kirchen, bei denen Brandbeschleuniger verwendet wurden, dass in wenigen Minuten sogar das ganze Eisen geschmolzen ist. Und wie Leute die Kirche schützen wollten, haben sie 6 Männer und Jugendliche einfach niedergeschossen. Da waren die Leichname da, und da war ein muslimischer Gouverneur. Der hat sich gegen diese Maßnahmen gewandt, und Sie haben es in unseren Zeitungen gelesen, der wurde ermordet. Und man hat den Mörder eingesperrt. Aber was ist jetzt passiert? Jetzt hat man den ältesten Sohn dieser Familie des Gouverneurs entführt. Der sitzt oben an der afghanischen Grenze. Und den nehmen sie als Geisel und sagen, wir geben den erst her, wenn ihr uns den Mörder wieder aus dem Gefängnis rauslasst. Das ist die Rechtssituation der Christen, die in Pakistan leben. Aber was mich so beeindruckt hat, und das möchte ich ja heute Mittag sagen, die Siege von Jesus. In Pakistan sind die Christen so mutig, und nur 1 oder 2% der Bevölkerung, eine verschwindend kleine Minderheit. Aber in den Tageszeitungen finden Sie Inserate, Einladungen zum Bibelkurs. Und ein Drittel der Bezieher der Bibelkurse sind Muslime. Die Christen haben einfach Mut. Wir haben gefragt, ja, geht das denn gut? Ist das keine Lästerung des Propheten? Dann sagen die, wir machen Evangelisation auf der Straße mit 1000 Leuten. Und dann sagen wir klipp und klar, Jesus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Und ich sage, es ist eigentlich ein Wunder, dass noch nie einer angeklagt wurde, dass wir hier die islamische Religion beleidigt hätten. Gott hat uns diese Tür offen gehalten. Da ist ein großes christliches Druckhaus in Peshawar. Und die geben ihre christlichen Bücher heraus und die Christen sind mutig. In den Bussen des Stadtverkehrs, auch in Islamabad, gehen die Christen von Mann zu Mann, heute in Pakistan, wo die Lage so schwierig ist mit den Scharia-Gerichten, und verteilen Traktate an die Muslims. Sehen Sie mal vor. Und das muss uns doch beschämen, dass dort die Leute den Mut haben, obwohl für jeden Muslim, der Christ wird, das so lebensgefährlich ist. Man hat eine Reihe von Christen aus dem Land bringen können, von Muslimen, die Christen geworden sind, weil sie so bedroht waren. Die leben heute in Deutschland, anders konnten sie gar nicht mehr überleben. Aber sie erzählten uns von vielen Fällen, wo auch Christen in der Haft im Gefängnis totgeschlagen wurden, während sie in Haft waren, weil das Recht nicht mehr gilt. Und wenn man dann Anzeige erstattet, dann ist bloß so, dass der Anzeigeerstatter auch plötzlich verschwindet und geholt wird. Und sie erzählten auch, wie einer der führenden Christen dort abgeholt wurde in einem nagelneuen BMW. Und da sagten sie, das können die gar nicht haben. Das sind alles islamistische Quellen, die vom Mittleren Osten bezahlt werden, vom Golf, von den Golfstaaten. Da bezahlen die Ölscheichs, dass die Radikalen dort dem Islam zur Verbreitung helfen können. Aber wir müssen wissen, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch den Geist von Jesus. Und wie hat Jesus uns das gesagt? Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Mir ist das immer wichtig, dass dieser Eifer dieser bedrängten Christen uns wieder auf die Füße stellt, dass wir nicht so feige sind in unseren Gemeinden. Da hört man ja oft den Namen Jesus kaum mehr. Und dass wir wieder sagen, es gibt kein anderes Heil als allein in Jesus. Und das wollen wir wieder verkünden, unseren Kindern sagen, mutig stehen, auch wenn uns Hass und Feindschaft begegnet. Ich denke immer wieder, als Sie jung waren, haben Sie vielleicht auch diesen Hass gegen Jesus selber gelebt. Da macht ja jeder so eine Epoche oft durch, dass man nichts mehr wissen will von Gott und dass man sich abwendet und in die Welt geht. Und das ist etwas ganz Komisches, dass Jesus gehasst wird, bis man entdeckt, er ist der Heiland und der Befreier meines Lebens, den ich brauche und dem ich dienen will von ganzem Herzen. Aber nicht nur vom Islam geht heute eine große Verfolgungswelle aus, sondern von allen großen Religionen. Wenn in Asien heute einer sich zu Jesus bekehrt, dann ist das ein Martyrium. Bei jedem. Ob er in Indien lebt, im Hinduismus, ob er in Sri Lanka oder in Burma lebt, im Buddhismus, oder ob das in China ist, das ist ein ganz schwerer Weg. In Indien ist es oft so Geschichten, die man da immer wieder hören kann, wo der eigene Vater seinen Sohn mit kochendem Wasser überschüttet oder ihm das Haus anzündet, wenn er Christ wird. Der eigene Vater, weil er ihn hasst für die Entscheidung für Jesus. Und das ist jetzt erstaunlich, dass wir gerade aus Indien das immer wieder hören. Wie trotz aller großen Bedrängnis die Jesusgemeinde dort wächst. Und die Leute fröhlich diesen Weg gehen und wie sie evangelisieren und mutig das bezeugen. In Sri Lanka ist es ganz aufgeheizt im Moment. Das ist bei uns auch nicht bekannt, doch Buddhismus ist ja bei unserer Schickeria so eine Modereligion. Die schwärmen alle für den Buddha. Und in den Gartencenter, da kann man diesen Buddha kaufen mit seinen Bauchfalten, die er da hat, und in den Garten stellen. Und viele tun das. Sie sehen sehr oft heute bei diesen tiefen Fenstern, wie die Leute das in ihre Wohnungen stellen, diese Buddha-Figur. Der Buddha, der lehrt ja die Menschen, wie man den Stress bewältigen kann. Eine sehr tiefe und weise Religion, aber mit einem unbändigen Hass gegen Jesus. Warum haben die überhaupt diesen Hass gegen Jesus, fragt man ja immer wieder. Was ist das eigentlich? Wer sich nicht für Jesus entscheidet, ist gegen ihn. Man kann nicht neutral bleiben. Und darum lebt der Hass so stark bei denen, die Jesus abgelehnt haben. Wenn Sie in Ihrer Familie Kinder haben oder Geschwister, die einmal auch vielleicht in der Jugendarbeit waren und dann haben sie den anderen Schritt getan, dann wissen Sie, wie die oft glühen von Hass gegen alles Christliche. Und das ist in der Welt so schlimm, dass dieser Hass der Religionen gegen Jesus ist. Aber darum ist es auch eine ganz große Klärung der Gemeinde. Sie wissen, was sie tun und sie wissen, wofür sie stehen. Und für mich ist das immer wieder ein Bußruf unserer lauen und leidensscheu gewordenen Christenheit, unserer weltförmig gewordenen Gemeinde, da wieder umkehren. So war es doch in den Jahrhunderten, bei den Hugenotten. So war es doch in der Reformation Luthers. Was waren die bedrängt? Da sind ja Christen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Wie war es denn bei den Waldensern? Wie war es denn bei den Hussiten in Prag? Alle waren vom Tod bedroht. Und dann haben sie gesagt, Jesus ist uns mehr wert als mein Leben. Der Bürgermeister von Thorn hat damals in der Gegenreformation gesagt, meinen Kopf könnt ihr haben, den könnt ihr am Schafott töten, aber mein Herz gehört Jesus. So muss sein. Dass uns das wieder klar ist, ich möchte mit Jesus leben und ich möchte diesen Weg ganz bewusst gehen. In der Missionsarbeit überhaupt ist auch für unsere Missionare das immer ein ganz schwerer Kampf, die Begegnung mit diesem animistischen Geisterglauben, mit diesem unheimlich dämonischen Glauben. Unsere Missionsmitarbeiter von unserem Werk Christliche Fachkräfte International haben das am meisten erlebt in dem Südwesten Äthiopiens. Überhaupt ist das so merkwürdig, dass man viele Dinge bei uns kaum erfährt, wenn man nicht zufällig diese Verbindungen hat. In Äthiopien herrschte seit 1980 ein marxistisches Militärregime. Und da waren die evangelischen Kirchen oft bis zu 1000 Kirchen geschlossen worden. Und viele Christen, unzählige, waren im Gefängnis. Aber die äthiopischen Christen, die evangelischen Christen, die sind mutig dort. Das Wort des Lebens, Kirche, das ist die größte äthiopische evangelische Kirche. Und die haben gesagt, jetzt ist Leben im Gefängnis, jetzt wird gepredigt und jetzt wird gesungen und das hören die Gefangenen dort. Die haben das Leiden willig ertragen. Aber ganz schwierig war es im Südwesten, dort herrschten noch, leben noch solche Naturvölker. Die äthiopische Regierung hat sich da nie vorgewagt. Das ist der Omo-Fluss, das sind riesige Gebiete an der Grenze zum Südsudan. Und dort in diesen wilden Stämmen, dort herrschen die Gesetze der Kalaschnikow. Die Männer haben alle die Kalaschnikow sich umgebunden, diese Schnellfeuerwaffe. Und die haben große Viehherden und die schießen alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Brutale Leute. Unsere Mitarbeiter sind dort mit den Mursi zusammengekommen. Die laufen heute noch nackt rum. Das mit der Kalaschnikow. Mursi, das sind die, wo die Tellerlippen, die, das haben Sie mal in Bildern gesehen, in den Lippen aufschneiden und so riesige Glötze da unten reinschieben. Da gibt es eine Jesusgemeinde. War ganz toll, ich habe selber dort an Gottesdiensten teilnehmen dürfen. Das ist schon interessant, wenn man da dabei ist. Und dann haben sie ihre Kalaschnikow vorher so aufgestellt. Und das, was mich beeindruckt hat, da war ein Volksstamm, der hat die anderen Volksstämme, die schon Christen geworden waren, ganz stark bedrängt. Das sind Wüstenstämme und die haben dort in einem Überfall über 500 Frauen und Kinder in einem Stamm erschossen. Und es war eine ganz große Not. Die Leute sagten, wir können ja hier nicht mehr leben. Und dann sind sie abends zusammengekommen zu Gebetsversammlungen, dort im Südwesten Äthiopiens. Und haben für die Prodi gebeten, so hieß dieser Stamm, für die Prodi, dass der Herr sie bewahre vor diesen kämpferischen Nationen. Und dann kommt eines Tages ein Bote von diesen Prodi und sagt, schickt uns auch die Boten des Friedens. So haben sie es ausgedrückt. Sie haben gemerkt, die anderen Stämme haben etwas angenommen. Und dann haben sie die ersten 5 Missionare, die dort selber erst vor kurzem Christen geworden waren, hinübergeschickt. Die haben ja kein Geld, aber da sind die hinübergegangen. Und das Wunderbare war, dass das Evangelium plötzlich auf die Herzen traf. Und ein alter australischer Missionar, McLellan, der war schon über 70, der hat dort früher gearbeitet unter diesem Stamm. Aber dann ist ein äthiopischer Mitarbeiter erschossen worden. Da haben die gesagt, müssen wir rausgehen, es hat keinen Wert. Und wie der hörte, die nehmen das Evangelium an, ist er dorthin gereist. War eine beschwerliche Reise, bis man dort in den Südwesten Äthiopiens kommt. Und sitzt dort mit den ersten Christen in einer Hütte zusammen. Und dann kommt einer rein und sagt, ich kenne dich. Vor über 20 Jahren warst du hier und hast gepredigt. Und ich vergesse nicht, was du gesagt hast. Heute bin ich gekommen, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und das muss uns Mut machen, dass die Wirkungen von Jesus ganz anders gehen. Wir denken immer so schnell auf Erfolg und was da eingehen muss. Bei allem Widerstand, den wir erleben in dieser Welt, Jesus baut sein Reich heute auch gerade in der Feindschaft. Und wenn ich so beurteilen soll, möchte ich sagen, wachsende Gemeinden gibt es nur in der Verfolgung. Im Wohlstand ist die große Schwindsucht ausgebrochen, so wie wir es erleben. Da sucht man nur Bequemlichkeit und Schmerzfreiheit und dass alles Gott alles uns erfüllen soll. Da wird man maßlos in der Kritik an Gott. Aber dort in der verfolgten Gemeinde, dort ist das Evangelium von Jesus lebendig. Und das ist in verschiedenen Teilen der Welt auf wunderbare Weise auch geschehen. Nepal, das Land am Himalaya, Kathmandu, die Hauptstadt, wo die Sherpa sind, Nanga Parbat, Mount Everest, die großen Berge, ist bis heute ein hinduistisches Königreich. Was ist der Hinduismus? Das ist eine Religion. Der glaubt an 300 Millionen Götter, so sagen die Hindus selber. 300 Millionen, das ist Gott überall. Ein Geisterglaube. Fanatisch gegen christliche Mission. War überhaupt nie möglich, christliche Missionen in Nepal zu betreiben. 1950 sind einige gläubig gewordene Nepalis im Ausland, haben gesagt, wir müssen das zu unseren Volksgenossen tragen. Sie sind im Nu, im Gefängnis verschwunden. In Nepal hatten wir viele Jahre, mehrere hundert Evangelisten im Gefängnis, in schwerer Haft. Und wenn sie heute nach Nepal kommen, 1 Million bibeltreuer Jesus-Leute von den Nepalis. So macht das unser Herr in aller Stille durch das Leiden seiner Leute. Und darum ist mir so wichtig, dass wir sie nicht nur beklagen, sondern dass wir beten und sagen, Herr, das kannst du machen. Wenn deine Leute in die Presse kommen, dass das richtige Öl rausfließt und dass das Segen rauskommt. So war es doch schon in der Urchristengemeinde. Und die Gemeinde hat nicht gebetet, Herr, hör schnell auf mit der Verfolgung, sondern sie haben gebetet, gib ihnen mit Freimut zu reden dein Wort. So war es in Apostelgeschichte 4. Die Gemeinde betet, dass das Wort durchdringt. Und so hat der Paulus seine Gefängnishaft durchlitten und hat gesagt, ich freue mich meiner Leiden, wenn nur Christus dadurch verherrlicht wird. Und das ist die Bitte, die wir haben. Herr, du kannst Siege machen aus dem, was in unseren Augen wie Niederlagen aussieht. Das wunderbarste Zeugnis ist, dass immer wieder durch die geschlagenen und schwachen, inhaftierten Boden Jesus seine größte Frucht geschaffen hat. Und wir sagen ja mit Recht, das ist ein Spruch, den schon die alte Kirche sagte, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Und das werden Sie in Ihrer Gemeinde auch erleben, wenn Sie Kranke haben, die einen schweren Weg geführt haben, dann die ganze Gemeinde einen großen Segen davon. Das Leiden wird bei uns immer verdrängt, als sei es vom Satan. Und der Herr lässt es zu, weil seine Gemeinde reift und weil sie vielmehr auf dem Leidensweg, auf dem Passionsweg Jesus nach ihn entdeckt. Und das dürfen Sie auch mit Ihren persönlichen Leiden nehmen, die der Herr Ihnen auferlegt hat, dass Sie voller Verheißung sind, dass Jesus sich dort offenbart. Und das erleben Sie bei den Schwerkranken, wie die oft in einer Tiefe Jesus entdecken. Am schönsten war das in China. Ja, das muss man zunächst noch mal erinnern, wie das in China war. Der Kommunismus ist 1949 in der Revolution hingekommen. Alle Missionare mussten das Land verlassen und dann kam die Gehirnwäsche. Oh, furchtbar, wie die Christen da in den Lagern umerzogen wurden. Grausam. Kein Missionar durfte mehr dableiben. Die Frucht der großen, langen Missionsarbeit in China war, dass es etwa 750.000 Christen gab, katholisch, evangelisch und freikirchlich. Eine ganz große Zahl, denn in China ist es ganz schwer, Missionsarbeit zu treiben, weil die Chinesen eine ganz große Philosophie und eine tiefe Religion haben. Und man hat ja viel dort gemacht, seit Hudson Taylor dort und die große Missionsarbeit geschehen ist in China. Und jetzt hat dieser Kommunismus gewütet, noch ganz anders als in Russland. Dann kam Chinas rote Sonne, Mao Zedong. Und die Eltern wissen das noch, wie das war. Mao ist es gelungen, alle christlichen Kirchen zu schließen. Es gab nicht mal mehr für die Botschaften in Peking eine Auslandsgemeinde. Es gab keine offene Kirche mehr in ganz China. Und die Roten Garden, die wilden Kämpfer, die sind losgezogen und haben in den letzten Provinzen diese Kirchen zerstört und die Bibeln verbrannt. Und da war ein Mann, der war der Führer dieser Roten Garden. Der hat 20.000 dieser wilden Studenten betreut, die alles zerstört haben. Und er war mit seinen Roten Garden dabei, als man einen alten chinesischen Prediger gepackt hat. Und dann sind sie mit den Stiefeln auf ihn rumgetrampelt und haben ihn zu Tode gequält. Und er hat im Sterben gebetet, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie dich erkennen. Und der Führer dieser Roten Garden ist ein Jahr später auf dem Höhepunkt des Mao-Kultes Jesus-Jünger geworden, weil ein sterbender Pastor für ihn gebetet hat, das Gebet. Und das Ganze erzählt dieser Mann selber in einem Film, den ich Ihnen nur empfehlen will, das können Sie über Amazon bestellen, Das Kreuz. Das sind zwei DVDs, wo die chinesischen Gemeinden erzählen und im zweiten Teil dieses Filmes, ist ganz eindrücklich, erzählen lauter Leute, die 23 Jahre im Straflager waren, ganz allein isoliert. Und die plötzlich erzählen und sagen, wir waren noch nie so nah bei Jesus. Und dann laufen ihnen die Tränen runter und sagen, wie uns Jesus hindurchgetragen hat und was uns sein Wort bedeutet hat. Und einer sagt, wir hatten Angst vor dem Tag der Befreiung, weil wir wissen, das werden wir draußen nie mehr erleben, was uns Jesus in dieser Leidenszeit geschenkt hat. Und ich meine immer wieder, dass wir das sehen müssen, dass der Herr auch so unter uns wirken kann in dieser schweren Not. Und dann ist ja ganz wunderbar passiert. In China konnte man ja nie wirken, es haben die Radiosender, der größte Evangeliumsender der Welt, das ist Far East Broadcasting, Fernostradio, 90 Stunden pro Tag sind die in allen verschiedenen, überlappend. Wir haben auch selber manche Programme finanziert, wir haben die Bibelschule durch die Luft finanziert über Jahre hinweg, das wurde hineingestrahlt nach China, aber das Entscheidende hat Gott getan. Dass das Evangelium plötzlich gewachsen ist. Es waren, man schätzt, noch 49.000 Christen, die im Untergrund da waren. Und das hat sich so multipliziert im Untergrund. Hier in Deutschland haben alle gesagt, es stimmt gar nicht, was ihr da erzählt. Damals hat man sich entschieden, im Kreis der Mission, Ernst Vater und ich sollen nach China gehen. Ein chinesischer Christ aus Hongkong, der die verfolgte Gemeinde gut kannte, hat gesagt, ich zeige euch das alles. Das sollt euch mal selber überzeugen. Und Ernst Vater konnte plötzlich nicht reisen. Ich bin dann allein losgezogen. Es war wahnsinnig. Wir haben uns an geheimen Punkten immer getroffen, wie die erzählt haben. Wie auf dem Lande das läuft, wenn Ernte ist. Dann läuft die Evangelisationsschulung, alles im Untergrund. Und die haben ein System gehabt, dass die Spione der Geheimpolizei sich nicht entdecken. Und wie sie das alles gemacht haben, die Gemeinden aufgebaut haben. Und sie haben eine ganz große Angst gehabt, sie wollen nicht unter diese staatliche kommunistische Ideologie. Es gibt ja so eine anerkannte Bewegung, die drei Selbstbewegungen. Da hat es auch viele gläubige Leute drin. Aber ganz viele sagten, wir wollen unabhängig sein. Denn der Staat hat nicht erlaubt, dass junge Leute zum Gottesdienst gehen. Der Staat erlaubt nicht, dass man für die Verfolgten, die Inhaftierten betet. Das ist ein strenges Staatsgesetz in China. Und dass man nicht von der Offenbarung spricht. Da hat der kommunistische Staat in China bis heute Angst. Das soll verboten bleiben. Und da haben die Christen gesagt, daran können wir uns nicht halten. Wir müssen doch Jesus ganz gehorsam sein. Und da ist ein Aufbruch geschehen, dass wir heute sicher wissen, es gibt 100 Millionen bekennender Jesusleute in China. Verstehen Sie das? Nach dieser Mao-Revolution, mit dieser furchtbaren Vernichtungsaktion. Der Staat hätte ja schließlich erlaubt, dass in Nanking eine Bibeldruckerei eröffnet wurde. Dann haben wir gehört, die druckt mit den besten Maschinen, die ihnen auch für den deutschen Kirchen bezahlt wurden, drucken die rund um die Uhr in 3 Schichten die Bibel. Uns hat nicht den Bibelhunger in China abdecken können, obwohl nach wie vor in China die kommunistische Religionspolitik mit Unterdrückung gültig ist, mit all den Einschränkungen. Aber sie können gar nichts mehr dazu machen, weil das Evangelium sich so ausbreitet. Das ist unglaublich. Wir selbst haben unsere Mitarbeiter dort an einer chinesischen Universität in der Mandschurei, 10 Professoren. Das sind alle 160 Professoren wiedergeborene Leute. Dürfen kein Wort vom Glauben reden, kein Wort von Religion. Das ist in China ganz strikt. Das wird überwacht. Die Geheimpolizei sitzt überall da und kontrolliert. Es gibt immer wieder große Razzien und Untersuchungen. Und 80% der Studenten nehmen Jesus an. Obwohl es verboten ist. Das macht der Herr irgendwo unter 4 Augen. Weil der Hunger in China ganz, ganz groß ist. Und zwar, wenn Sie mit den Menschen sprechen, sie waren alles glühende Kommunisten, begeistert, aber bei dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, wo Tausende umgekommen sind, da zerbrach eine Welt. Und die vielen Chinesen haben gesagt, das kann nicht die Lösung sein, dieser Kommunismus, der so brutal vorgeht. Und dann haben sie gesucht, und ich habe oft mit chinesischen Akademikern gesprochen, habe gesagt, ja, wie war denn das bei euch? Und dann sagten sie, wir haben gesucht, wir haben Koran gelesen und wir haben die indischen Veden studiert, alles gesucht. Und dann haben wir das erste Mal von Jesus gehört. Und das ist so wunderbar in diesen chinesischen Gemeinden, wenn Sie einmal dabei sind, wie junge Leute da sitzen und wie jeder die Bibel auf den Knien hat und wie sie das suchen in der Schrift, was das Wort Gottes sagt. Ein ganz wunderbares Wachstum hat uns der Herr Jesus da geschenkt. Das ist eine ganz große Ermutigung für uns, was dort heute läuft. Jesus kann in der größten Verfolgung seinen herrlichsten Sieg machen und wir wollen beten für diese Erweckung in China. Nur ein paar Bemerkungen noch zum Schluss. Für die Fürbitte ist es ganz wichtig, dass eine große Not gegenwärtig seit etwa 10 Jahren im Norden Nigerias herrscht. Der Norden Nigerias ist ein ganz radikal islamischer Gürtel. Und dort haben die nigerianischen Christen schon seit 1960 gebetet, Herr, wir wollen dort unsere Gemeinden gründen. Und haben 1500 einheimische Missionare in diesen Gürtel geschickt. Ganz stark, ein Jahr lang gebetet. Und dann haben sie erst die Leute zu Jesus gerufen. Und da haben sie unzählige Muslime bekehrt. Aber mit dieser Bekehrung der Muslime brach der große Widerstand los. Das ist immer so, das ist der heißeste Punkt in den islamischen Ländern, wenn Muslime Christen werden. Und da begann eine Verfolgungswelle. Wir haben jetzt im Norden Nigerias etwa 10.000 tote Christen, meist Frauen und Kinder, die bei Nacht überfallen werden, niedergestreckt werden, ohne dass sie was getan haben. Und diese Kirchen werden angezündet und zerstört. Und die Christen sagen immer, wir sind noch in der Mehrzahl da oben. Da haben die Muslime einseitig die Scharia ausgerufen. Die Christen sagen, wir sind der Mehrheit. Wir haben so viele Freunde bei den Christen im Militär. Wir können zurückschlagen. Wir können den Muslimen ihre Tankstellen anzünden und ihre Häuser auch anzünden und ihre Moscheen. Betet für uns, dass wir es nicht tun. Denn dann wäre unser Zeugnis kraftlos. Und die sagen immer, ihr könnt uns töten. Ihr könnt uns schlagen, ihr könnt alles mit uns machen. Wir werden nicht aufhören, euch zu lieben. Und dieses Zeugnis ist das machtvollste Evangelisationsinstrument im Norden Nigerias. Und das ist in Indonesien so. Und das erleben wir überall in diesen Ländern, wie sie mutig und treu das tun. Obwohl, das kam sogar in unseren Zeitungen, wie 300 Frauen und Kinder nur so ohne Grund angegriffen wurden von radikalen Islamisten. Und dass man sagt, Herr, gib ihnen die Kraft, das auszuhalten, dass sie dich bekennen und deine Jesusliebe weitertragen, der du noch am Kreuz für deine Verfolger gebetet hast. Das ist das Allerschwierigste für diese Leute. Wir denken ganz besonders auch in die Verfolgungsgebiete in Laos, in Kambodscha. dann in Zentralasien, in Tadschikistan, in Usbekistan, schwere Christenverfolgungen in diesen Tagen. Auch in Kasachstan hat es jetzt angefangen. In Kasachstan gab es bis zur Wende 1992 keine Christengemeinde von den Kasachen und keine von den Kirgisen. Und da sind zwei Deutsche dort zurückgeblieben, Heinrich Voth und Franz Thiessen, Baptisten. Und die haben angefangen, Neue Testamente an ihre muslimischen Freunde zu verteilen. Und da sind hunderte von Christengemeinden heute entstanden. Ein fröhliches Zeugnis. Und jetzt geht die Verfolgung los. Jetzt sind sie aufgewacht. Und das ist ganz wunderbar, dass wir wieder wissen, das Evangelium hat eine ganz, ganz große Kraft. Auch in Kuba, wo immer noch der Kommunismus herrscht, 90% der Gemeinden nicht anerkannt werden von der Regierung. Aber die Kirchen übervoll sind, lauter junge Leute, die nichts mehr im System des Kommunismus suchen. Aber die Jesus treu dienen und die Nachteile in Kauf nehmen und nicht sprechen von den großen wirtschaftlichen Nöten, die sie haben, sondern die werken, wir müssen unserem Volk von Jesus sagen. Und so ist das, was ich Ihnen heute nur sagen will, eine ganz, ganz große Ermutigung und Freude, dass die Leute sagen, die Leiden sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Wir haben jetzt so eine schöne Losung im Losungsbuch, die für unseren Nachmittag ganz besonders gilt. Und ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie das wieder auch in Ihrer Fürbitte, auch in Ihrer Gemeinde immer wieder leben und auch entdecken. Und lassen Sie sich auch diese Geschichten erzählen, diese mutmachenden Geschichten, wie Jesus aus den Niederlagen seiner Gemeinde Siege macht. Siege für sein Reich, aber er löst die Gemeinde von einer Weltförmigkeit und reinigt seine Gemeinde, dass sie Frucht bringen kann in der treuen Hingabe für Jesus. Und jetzt danke ich Ihnen, dass ich das so mit Ihnen sagen durfte. Eine der schönen Sachen, die mich auch noch gefreut haben, in unserem Werk Hilfe für Brüder, wir unterstützen ja immer die bedrängte Gemeinde. Seit dem Jahr 1980 gibt es dieses Werk, das Ernst Vater gegründet hat, wo ich selber tätig sein durfte. In Bhutan, das war ein verschlossenes Land, wo noch nie ein Missionar wirken konnte, hat jetzt die Studentenmission ein Büro eröffnen dürfen und wir haben es bezahlen dürfen. In Bhutan, da wussten wir gar nicht, dass es eine Christengemeinde gibt. Im Untergrund hat sich das so ausgebreitet durch die mutigen Evangelisten. Die größte Missionsarbeit in der Welt wird heute durch die einheimischen Evangelisten gemacht. 100.000 einheimische Christen, wie die Inder oder die Koreaner und die Asiaten, die machen dieses Zeugnis und das ist wunderbar, dass wir sie dabei unterstützen dürfen. Lieber Herr, wir danken dir, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Und du kennst deine Kinder, auch wo sie heute in Not sind, bedrängt, in Afghanistan und in anderen Ländern, im Iran und wo wir überall gesprochen haben. Stärke du deine Kinder und mach sie geborgen in dir. Und das, was Feinde planen, das kannst du ganz anders ausgehen lassen, zu deinem Sieg. Herr, wir sind immer wieder betroffen, wie gleichgültig wir sind in unserem Glaubensleben, wie oberflächlich. Und darum bitten wir dich ganz herzlich, dass du einen Aufbruch bei uns schenkst, eine Umkehr, dass wir dir dienen von Herzen. Und dass wir auch Wege finden, diesen Christen beizustehen und sie zu ermutigen und auch von ihnen zu lernen, mit den Erfahrungen, die sie machen. Herr, du hast durch die Geschichte deiner Kinder auch in unserem Volk so viel gewirkt, auch im Kirchenkampf im Dritten Reich und wann das immer wieder war, durch die schweren Verfolgungen der schlesischen Kirche und wo das war in der Gegenreformation. Du hast neues Leben gewährt, Herr, lass das auch jetzt noch einmal tun in deiner letzten Ernte. Und bewahre uns in der letzten bösen Zeit, in der wir stehen, dass wir dir treu bleiben und dass wir den Versuchungen des Wohlstandes und des Geldes in unserer Welt nicht erliegen, sondern dir dienen von Herzen. Amen.